Stellst du dir bei der Planung von Möbelstücken auch immer wieder die gleichen Fragen? Also wie dick soll dieses Material sein? Wie groß darf dieses Teil werden? Wie groß darf eine Tür werden? Wie breit darf eine Schublade werden? Dann bist du in dieser Podcast-Folge hier genau richtig. Mein Name ist Heiko Resch und in diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Holzwerken und Möbelbau. Es geht also in der Folge hier um die Dimensionierung von Bauteilen an Möbelstücken. Also wie dick wird ein Einlegeboden, wie breit darf eine Schublade werden etc. Jetzt erhoffst du dir vielleicht ganz konkrete Aussagen, vielleicht auch Tabellen, in denen du nachschlagen kannst. Aber so einfach ist das leider nicht. Es gibt zwar beispielsweise von Spanplattenherstellern immer wieder Tabellen, in denen man gewisse Werte nachlesen kann, aber ohne die nötige Erfahrung im Möbelbau werden dir diese Tabellen auch nicht viel nützen. Die Frage ist also, wie geht man vor? Oder andersherum gefragt auch, welche Nachteile hat das, wenn man einfach Reserven einplant und sagt, ich baue das einfach dick genug, dann wird das halten. Naja, die Nachteile sind ganz einfach, dass dadurch dein Möbelstück natürlich viel schwerer wird. Die Kosten werden in die Höhe getrieben und am Ende verliert jedes Möbelstück durch zu dicke Materialstärken auch seine Proportionen und wirkt dadurch sehr oft auch dann sehr schwer und regelrecht plump. Du solltest also schon versuchen, die Materialstärken vernünftig zu dimensionieren und vernünftig heißt in dem Fall den Anforderungen entsprechend. Und da kommt es auf sehr, sehr viele Randbedingungen an und ich möchte das anhand einiger Beispiele mal darstellen. Und so kannst du dann am Ende von dieser Folge hoffentlich besser entscheiden, wie dick, wie breit, wie lang, wie groß deine Bauteile werden müssen. Ja, und ein solches Beispiel, das du garantiert kennst, ist ein Einlegeboden in einem Schrank oder einem Regal. Wie dick muss der sein, damit er den Belastungen standhält? Und da musst du erstmal entscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Belastungen. Es gibt einmal die Belastung auf Dauer, also ein Gewicht, das über eine lange Zeit auf diesem Bauteil lastet und dadurch natürlich auf dieses Bauteil einwirkt. Die zweite Situation ist eine plötzlich auftretende Kraft, beispielsweise ein Schlag. Beide Krafteinwirkungen haben ganz unterschiedliche Folgen. Ein schweres Gewicht, das lange Zeit auf diesem Einlegeboden lastet, wird dazu führen, dass dieser Boden sich mit der Zeit durchbiegt, der hängt durch. Eine plötzliche Krafteinwirkung kann dazu führen, dass so ein Boden im Extremfall sogar durchbricht oder die Befestigung ausbricht. Beide Belastungen haben eine Gemeinsamkeit, nämlich die, dass es sehr darauf ankommt, wo an diesem Bauteil diese Belastung auftritt. Ich will das mal näher erklären. Hast du jetzt zum Beispiel ein Bücherregal und stellst jetzt ganz viele Bücher auf diesen Einlegeboden. Nach und nach räumst du dieses Regal ein. Dann ist die Belastung auf diesem Einlegeboden zwar sehr hoch, aber gleichmäßig verteilt. Das heißt, die Durchbiegung wird stattfinden, aber dadurch, dass du auch Gewicht auf den Befestigungspunkten, beispielsweise den Bodenträgern hast, wird sich dieser Einlegeboden nicht so stark durchbiegen, wie wenn du das Gewicht in die Mitte zwischen die Befestigungen draufpackst, also schwere Bücher nur auf die Mitte. Eine punktuelle Krafteinwirkung würde stattfinden, wenn du jetzt eine ganze Kiste Bücher einfach mal so auf dieses Regal draufknallen würdest, also regelrecht drauf fallen lassen würdest. Dann könnte der Regalboden brechen oder die Verbinder können aus den Seitenteilen ausreißen. Du solltest dir also überlegen, welche Belastung kommt auf dieses Bauteil drauf und wie findet diese Belastung statt. Es kommt sehr selten zum Bruch von Bauteilen. Meistens handelt es sich um Durchbiegungen oder Verformungen, die durch die Gewichte entstehen, die auf solchen Bauteilen lasten. Also du musst jetzt keine wahnsinnige Angst haben, dass dir bei einem neu gebauten Möbel direkt der Einlegeboden durchbricht. Das passiert in der Regel so schnell nicht. Du kannst also einfach beobachten, wie verhält sich das Bauteil. Biegt sich mein Einlegeboden durch? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du drehst den regelmäßig um oder aber du versiehst ihn mit einer sogenannten Traverse, also einer Leiste an der Rückseite, meinetwegen 4 bis 5 cm hoch. Die wird fest mit dem Boden verbunden und verhindert die Durchbiegung. Und dann hält so ein beispielsweise 19 mm starker Einlegeboden schon so einiges aus. Bei der Durchbiegung kommt noch eine weitere Größe hinzu und das ist die Spannweite. Je größer die Spannweite ist, umso stärker wird die Durchbiegung sein und umso eher kann dann auch ein Bauteil mal brechen, weil einfach andere Kräfte wirken. Und das kannst du beispielsweise ganz einfach auffangen, indem du die Spannweiten nicht so groß machst. Wenn du also ein sehr breites Regal baust, einen sehr breiten Schrank, plane eine Mittelwand ein. Das ist auch gut für die Ordnung. Große Fächer führen meist dazu, dass sie zugerümpelt werden. Kleine Fächer sorgen für mehr Ordnung. Jetzt habe ich dir natürlich noch immer keine Antwort oder keine Möglichkeit an die Hand gegeben, wie du bestimmen kannst, wie groß so ein Einlegeboden wird. Und da spielt natürlich die Erfahrung eine große Rolle. Je mehr Erfahrung du hast, je mehr Möbel du schon gebaut hast, umso mehr oder umso leichter kannst du beurteilen, wie groß du Bauteile dimensionieren musst. Da spielt natürlich auch das Material noch eine wichtige Rolle. Eine Spanplatte biegt sich viel schneller durch, also generell faserbasierende Werkstoffe biegen sich schneller durch, als Werkstoffe, die aus größeren Holzteilen zusammengesetzt sind, beispielsweise Dreischichtplatten oder Tischlerplatten. Das liegt einfach am verwendeten Material, das kann man sich ja ganz gut vorstellen. Eine Platte, die aus lauter Spänen zusammengesetzt wurde, ist natürlich, was die Durchbiegung und die Bruchgefahr angeht, nicht so stabil wie echtes Holz. Das ist vollkommen klar, wenn man sich mal ein bisschen mit dem Werkstoff beschäftigt hat. Du kannst also deine Möbelteile etwas graziler gestalten, wenn du das passende Material dafür verwendest. Also statt Spanplatte einen Werkstoff, der noch mehr Holzteile enthält. Da gibt es zum Beispiel auch Kombinationen. Du bekommst Platten, die innen drin einen Holzkern haben und außen dann die Spanplatte drumherum ist. Das heißt, du musst dich auch ein bisschen mit den unterschiedlichen Materialien mal beschäftigen, um zu entscheiden, wie dick welches Bauteil am Ende aus diesem Material werden kann. Das Ganze klingt jetzt leider immer noch sehr schwammig und ich würde dir viel lieber ganz konkrete Infos an die Hand geben, mit denen du richtig ausrechnen kannst, wie du was machen kannst, aber das funktioniert bei Holz- und Möbelbau so leider nicht. Je mehr Erfahrung du hast, umso leichter wird es dir natürlich fallen, diese ganzen Entscheidungen zu treffen. Das ist vollkommen klar. Aber diese Erfahrung musst du natürlich sammeln. Und da kann es natürlich mal passieren, dass irgendwas schief geht. Der Vorteil ist natürlich, dass du, wenn du für dich selbst Möbel baust, diese Möbel auch immer mal wieder abändern kannst. Beispielsweise durch das Aufschrauben einer Traverse auf einen Einlegeboden. Damit kannst du das Durchbiegen verhindern. Eine Traverse ist eine Leiste, die hochkant, meistens hinten am Boden befestigt wird und das Ganze stabilisiert. Ein anderes schönes Beispiel, das diese Problematik auch schön zeigt, ist ein Tischgestell. Vielleicht kennst du die alten Tische aus den 60er Jahren. Die waren relativ grazil, so mit Resopalplatte, leichtem Untergestell. Man wollte Geld und Material sparen. Und wenn du dir so ein Tischgestell mal anschaust, dann wirst du feststellen, dass die Tischbeine, obwohl sie so dünn sind, doch relativ viel Standfestigkeit bieten. Und wenn du noch genauer hinschaust, wirst du sehen, dass diese Tischbeine in der Regel nicht einfach nur gerade nach unten angeordnet sind, sondern schräg nach außen. Alleine durch dieses konstruktive Detail bekommt so ein Tischgestell eine wesentlich höhere Stabilität und du kannst geringere Materialstärken verwenden, ohne dass die Stabilität darunter leidet. Theoretisch kannst du ein Tischbein aus Esche, sage ich jetzt mal, also einem relativ stabilen Holz, mit 20 x 20 mm ausführen. Das wird so schnell gar nicht brechen. Der Tisch wird natürlich wackeln wie ein Lämmerschwanz, denn Holz ist ja elastisch, das gibt nach, bevor es bricht. Und durch diese gezielte Schrägstellung bekommt man eine ganz andere Stabilität in dieses Tischgestell rein und schon wird das stabiler. Was ich damit ausdrücken will, ist, dass die Konstruktion einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie Bauteile dimensioniert werden müssen. Und wenn zum Beispiel im Kurswerkstattforum die Frage nach der Konstruktion eines Möbelbauteils kommt und wenn die Frage nach der Dimensionierung kommt, ist eigentlich die reflexartige Reaktion immer, zeig doch mal eine Skizze. Und das ist wirklich enorm wichtig, denn nur auf Basis der Konstruktionsdaten kannst du am Ende festlegen, wie wird das Bauteil dimensioniert. Da spielen auch die Verbindungen eine Rolle. Was nutzt dir ein elegant wirkendes Tischbein, wenn das so dünn ist, dass du keine Möglichkeit mehr hast, eine gescheite Verbindung zu den Tischzargen herzustellen? Also auch das sind Punkte, die bei der Dimensionierung von Bauteilen unbedingt berücksichtigt werden müssen. Ich will noch ein weiteres Beispiel anführen. Möbeltüren. Je größer eine Möbeltür wird, umso ruhiger wirkt natürlich die Fläche und man möchte eigentlich mittlerweile möglichst große Fronten machen. Das hat natürlich Nachteile. Vor allem im Massivholzmöbelbau wirkt sich das so aus, dass große Massivholzteile natürlich viel stärker arbeiten. Ja, stärker ist der falsche Ausdruck. Sie arbeiten in Millimetern ausgedrückt mehr als kleine Bauteile. Ist ja völlig logisch. Wenn ein Bauteil um 10% arbeitet, dann ist das natürlich bei einem Meter Breite viel mehr als bei 10 Zentimetern. Deswegen geht man bei Massivholzteilen ungerne hin und macht diese Brettflächen riesengroß. Das führt nur zu Problemen. Also auch hier spielt wieder das eigentliche verwendete Material eine große Rolle. Nimmst du eine Sperrholzfüllung, dann kannst du ganz andere Dimensionen machen. Dann brauchst du, wenn du eine Massivholztür baust, eine Rahmenfüllungskonstruktion. Du baust also einen Rahmen. Und dieser Rahmen braucht gewisse Dimensionen, damit du ihn an den Ecken gescheit verbinden kannst. Oder damit deine Scharniere reinpassen. Typisches Beispiel für ein modernes Topfband sollte der Rahmen mindestens 50, besser 60 mm breit sein, damit das untergebracht werden kann und noch gescheit aussieht. Du musst also wahnsinnig viele Faktoren berücksichtigen bei der Planung deines Möbelstücks. Und deswegen ist die Planung von so einem Möbelstück manchmal auch wahnsinnig zeitaufwendig. Du musst immer wieder umkonstruieren. Und deswegen würde ich dir empfehlen, fang mit einer groben Planung an und verfeinere die immer weiter. Da ist dein CAD-System natürlich praktisch, aber das muss nicht sein. Du kannst das auch auf Papier machen. Du sammelst also immer mehr Informationen, lässt die in diese Planung einfließen und kannst dann aufgrund dieser Planung auch deine Materialstärken und Dimensionen viel besser abschätzen. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel bringen, um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen und es dir leichter zu machen, deine Möbel zu planen. Das Beispiel ist ein Schrankkorpus oder ein Regalkorpus. Wenn du jetzt vier Bretter, sage ich jetzt mal, also Schrankseiten, Boden und Deckel, einfach nur miteinander verbindest und dort seitlich Druck dagegen bringst, du stellst dich also an die Seite und drückst mal dagegen, dann wirst du feststellen, dass diese ganze Konstruktion sehr stark nachgibt. Wenn du jetzt die Materialstärken größer machst, dann wirkt sich das erstmal positiv aus, aber nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Denn mit wachsender Materialstärke wird die Stabilität nicht gleichmäßig proportional zur Materialstärke besser werden. Denn am Ende sind es ja die Eckverbindungen, wo die ganze Steifigkeit erstmal herkommt. Denn noch hast du keine Rückwand in diesem Korpus drin. In dem Moment, wo du jetzt eine Rückwand in diesen Korpus machst, kann die Rückwand die seitliche Belastung aufnehmen. Dein Korpus wird viel, viel steifer dadurch. Und da spielt es nur eine untergeordnete Rolle, wie dick deine Rückwand ist. Viel wichtiger ist, wie ist diese Rückwand mit dem Korpus verbunden. Machst du die Rückwand zum Beispiel in eine Nut rein und in dieser Nut ist sehr viel Luft drin seitlich, dann gibt dein Korpus immer noch nach. Hat die Rückwand keinen Platz in der Nut, dann wird das Ganze wiederum sehr stabil. Setzt du die Rückwand in einen Falz rein und verbindest die dann mit Schrauben und Nägeln mit deinem Korpus, wird das Ganze auch wieder sehr stabil. Worauf ich da hinaus will, ist, dass du auch überlegen musst, wo treten welche Kräfte in welche Richtungen auf und welche Möglichkeiten gibt es, diese Kräfte aufzufangen. Und da ist eben die Rückwand das klassische Beispiel dafür. Wenn du schon mal einen fertig gekauften Schrank aufgebaut hast, kennst du das. Erst wenn die Rückwand mal drin ist, wird der Korpus richtig stabil. Das waren jetzt also mal ein paar Beispiele, anhand derer ich dir vermitteln wollte, worauf du bei der Dimensionierung von Möbelteilen achten solltest. Es sind keine konkreten Handlungsangaben. Und Das fällt mir auch schwer, da wirklich sehr konkret zu werden, denn das ist nun mal wahnsinnig schwer. Es kommt auf so viele Faktoren an, wie eingangs schon erwähnt. Ich möchte dir aber ein paar Tipps an die Hand geben, die dir das Konstruieren etwas leichter machen. Tipp Nummer 1, schau dir einfach mal Möbel an, mit denen du zufrieden bist. Gekaufte Möbel vielleicht oder selbstgebaute. Und orientiere dich daran, denn vor allem die Industrie verschwendet kein Material. Die Industrie macht Bauteile nicht unnötig dick, kann sich aber auch nicht erlauben, absoluten Schrott auf den Markt zu bringen. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber darum soll es hier nicht gehen. Also einfach mal durch die Wohnung gehen, schau dir an, welche Möbel gefallen dir von den Proportionen her am besten und orientiere dich da an den Materialstärken. Tipp Nummer 2 basiert auf meiner eigenen Wahrnehmung und Erfahrung. Die zeigt nämlich, dass vor allem Leute, die neu im Thema Möbelbau und Holzwerken sind, dazu tendieren, die Materialstärken viel zu üppig zu machen, also zu dick zu konstruieren, einfach aus Vorsicht. Das heißt, wenn du der Meinung bist, dass das Bauteil zu dick ist, dann wird es auch oft so sein. Also vertraue da auch einfach mal ein bisschen deinem Gespür. Tipp Nummer 3, überdenke an jedem Punkt immer wieder deine Konstruktion. Also wo treten Kräfte auf und wie kannst du sie konstruktiv abfangen? Und da komme ich wieder auf das Beispiel mit dem Tischgestell zurück. Schräg gestellte Füße nehmen Kräfte ganz anders auf als gerade Füße. An Tischen, Stühlen, aber auch bei Stollenmöbeln. Der nächste Tipp ist, ähnlich wie der erste Tipp, schau dir Möbel an, die es schon gibt. Das müssen nicht deine eigenen sein, das können auch Möbel sein, beispielsweise von Firmen, die diese Möbel verkaufen, von Schreinereien, die ihre Möbel zeigen. Im Internet findet man da ja Unmengen an Bildern und lass dich da ein bisschen inspirieren und du wirst feststellen, dass gewisse Proportionen immer wieder auftauchen, dass gewisse Materialstärken immer wieder auftauchen und das hat auch einen guten Grund, denn vor allem Plattenwerkstoffe werden ja in bestimmten Materialstärken angeboten. Und diese Materialstärken beruhen natürlich auf jahrzehntelangen Erfahrungen, die Schreiner und Plattenhersteller gemacht haben. Die kommen ja nicht von ungefähr. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass ein Standardmaterial wie eine 19er Spanplatte in der Regel für Möbelkorpusse ausreicht, dann funktioniert das natürlich auch bei deinen selbstgebauten Möbeln. Und darauf basiert auch der nächste Tipp, nämlich unsere Sehgewohnheiten oder unsere eigenen Erfahrungen. Vielleicht kennst du das, du schaust dir ein Möbelstück an und denkst, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da seltsam. Das hat dann oft damit zu tun, dass die Proportionen nicht stimmen. Und wenn die Proportionen nicht stimmen, kann es auch schnell mal passieren, dass ein Möbelstück nicht stabil wird. Das sieht man leider oft bei Entwürfen sehr moderner Möbel, die sind oftmals nicht materialgerecht, nicht anforderungsgerecht. Auch hier will ich dir ein Beispiel geben. Es ist im Moment sehr modern, Möbel sehr breit zu bauen, also sehr breite Regale mit großen Spannweiten. Das wirkt natürlich locker und luftig, wenn da keine Zwischenwände drin sind, aber es wirkt sich negativ auf die Belastbarkeit der Einzelteile aus. Und wenn du dir so ein Regal mal anschaust, dann wirkt das erstmal sehr, sehr ungewohnt. Also verlass dich auch ein bisschen auf das Gewohnte, auch wenn dadurch vielleicht deine gestalterischen Kräfte so ein bisschen eingeschränkt werden. Aber vieles hat nun mal seinen Grund, vieles ist mit der Zeit gewachsen. Da fließen viele Erfahrungen mit ein und es hat gute Gründe, warum man zum Beispiel Spannweiten von Regalen nicht so extrem macht, weil es eben in der Praxis nicht funktioniert. Also wenn du beim Betrachten eines Möbelentwurfes schon mal so den Hintergedanken hast, irgendwas ist da faul, dann ist das auch oft so und dann kann es sein, dass es einfach an den Dimensionen der Bauteile liegt, weil wir das anders gewöhnt sind. Und wenn du diese Erfahrung eben noch nicht hast, vor allem was den Bau von Möbeln angeht, dann kommt jetzt noch mein letzter Tipp hier, probier Dinge einfach mal aus. Wenn du dir also nicht sicher bist, ob jetzt nochmal um das Beispiel Einlegeboden zu bringen, ein 1 Meter langer Einlegeboden aus 16 mm Spanplatte das Gewicht, das du draufpacken willst, aushält, dann nimm dir einfach eine 16 mm Spanplatte, leg die auf zwei Böcke mit einem Abstand von einem Meter und pack mal Gewicht drauf. Dann siehst du direkt, ob das funktioniert oder nicht. Also das Ausprobieren ist mitunter ein großer Teil der Möbelplanung. Ja, und am Ende stehe ich jetzt da und habe für dich immer noch keine konkreten Aussagen, aber hoffentlich viele, viele Tipps, die dich weiterbringen und die deine nächste Möbelplanung etwas leichter machen werden. Ja, und das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche dir wie immer einen schönen Tag und viel Spaß in deiner Werkstatt.